Liebe Freunde, hier ist wieder Matusek und wir lauschen noch den wunderbaren Klängen der Schweizer Nationalhymne nach. Eigentlich ein Kirchenlied, wunderbare Naturlyrik. Tritt's im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer, dich, o hocherhabener, herrlicher. Ja, es hat einen Grund, denn ich rede heute mit Roger Köppel, Chefredakteur und Eigner der Weltwoche. Also gleichzeitig auch mein Chef, Freunde. Da muss ich jetzt völlig aufpassen. Ein falsches Wort? Nein, natürlich ein Witz. Wir verstehen uns prächtig, trotz gelegentlicher, notwendiger Meinungsverschiedenheiten. Klar, er ist Calvinist, ich bin Katholik, weshalb er mich dauernd über den Papst schreiben lässt. Ich brauche ihn nicht groß vorzustellen. Ihr kennt ihn aus seinen Dailies morgens. Er ist Debattenkünstler, ständig in der Offensive, als Leitartikler und Reisereporter. Ja, zeitweise saß er im Parlament. Er ist brillanter Redner, umfassend gebildet, als Historiker, Ideengeschichtler, analytisch stark, daneben Filmfreak, Sportler. Ich habe ihn vor 20 Jahren in Berlin als Chefredakteur der Welt kennengelernt. Da ist er zu Tagesbeginn durch den Tiergarten gejoggt. Er ist Familienvater, Unternehmer, also hier Roger Köppel im 1:1. Grüß dich, Roger.
Hallo, ja, ciao, Matthias.
Was ich an dir am meisten oder vielen anderen Sachen bewundere, ist deine unglaubliche Aktivität. Du scheinst ja aus drei Personen zu bestehen. Schildere doch mal einfach jetzt den heutigen Tagesablauf, wann er angefangen hat und wann er aufhört.
Ja, also gestern hatten wir Redaktionsabschluss. Dann müssen wir immer die Zeitung fertig machen. Das macht dann mein Kollege, der Erik Ebneter, den du kennst, und der Luca Segli. Und ich muss ein Editorial schreiben. Und dann bin ich nach Hause gegangen, gestern etwa so um 10:30, ja, sowas. Und da bin ich ins Bett und da bin ich heute Morgen 4 Uhr aufgestanden.
Unfassbar.
Dann ging sie ins Studio hier da in mein Büro und dann habe ich die beiden Dailies aufgezeichnet. Habe gestern eben noch intensiv da gelesen, Andreas Hilgruber, Hitlers Strategie 1940-41, Operation Barbarossa. Und dann also diese beiden Sendungen, etwas länger als üblich. Da bin ich nach Hause gegangen, gefrühstückt mit meiner Frau, der Tien, und den Kindern. Dann musste ich schon duschen. Um 8 Uhr der nächste Termin, Schweizer Zeit, mit Wladimir Solovyov, mit dem einflussreichsten und reichweitenstärksten russischen Fernsehjournalisten und Moderator, der natürlich bei uns als absolute Giftschrank, Ungeheuer gilt. Ja. Und das war dann der nächste Punkt. Dann mussten wir noch eine Sonderausgabe planen zum Thema Kunst und Gastronomie. Und dann sind wir schon ziemlich bald jetzt bei unserem Gespräch. Jetzt bist du an der Reihe, Mittag. Und dann geht es ein bisschen lockerer zu und her. Dann werden wir dann noch unsere Themensitzung haben. Ja. Und irgendwann, nicht allzu spät, werde ich dann hier wieder verschwinden und mich dann etwas der Familie widmen.
Also du hast ein Mörderprogramm aus meiner Sicht. Ich höre dich natürlich, wie sicher viele andere auch, vormittags mit Zeitverzögerung, ich höre dich dann noch im Bett bei der ersten Tasse Tee. Du hast ja oft historische Themen und bist ausgebildeter Historiker. Du hast einen Abschluss in, glaube ich, Wirtschaftsphilosophie gemacht, ne?
Nein, politische Philosophie oder man könnte sagen politische Ideengeschichte, dann britische, amerikanische Geschichte und Wirtschafts- und Sozialgeschichte.
Und die Weltwoche ist eben ein Blatt mit einem Chefredakteur, der einen unglaublich weiten Horizont hat. Du gehörst zu den wirklich wenigen Chefredakteuren in meiner Karriere und ich habe viele erlebt, vor denen ich wirklich Respekt habe.
Ja, vielen herzlichen Dank.
Nein, dein Horizont ist weit den der anderen überlegen und die Weltwoche ist eine Wundertüte und die erträgt ja auch Chaoten wie mich.
Brillante Chaoten.
Ja, ich kann mich erinnern, der erste Titel, der mir so zugeflogen ist bei frühen Redaktionskonferenzen, war über Johnny Depp. Da war gerade der Streit von Johnny Depp mit Amber, ja, dieser Kratzbürste. Und das war ein Spektakel.
Gut, wir kennen uns jetzt auch schon lange. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als ich in Berlin gearbeitet habe, du beim Spiegel, dann auch Feuilletonchef der Welt. Und ich meine 2006 damals, das deutsche Sommermärchen, die ganze Frage eigentlich eines Positivpatriotismus. Du hast damals dein Buch veröffentlicht, das war ein Riesenknaller, du bist in allen Talkshows gekommen. Und das Thema begleitet mich eigentlich seither, nämlich die Frage der nationalen Identität Deutschlands. Und im Moment, aus meiner Sicht, haben wir einfach eine Orientierungs- und eine Funkstörung in Deutschland, der Deutschen mit sich selbst. Und das ist ein Problem, auch für die Schweiz, weil ich meine, Deutschland ist einfach too big to fail. Und wenn Deutschland einen Husten hat oder eine Lungenentzündung, dann Gnade Gott Aber noch schlimmer ist, wenn sie so eine Art politische Tollwut sich da hineinsteigert.
Ja.
Und das ist natürlich das Thema jetzt bei der Operation Barbarossa. Ich meine, man muss da ganz klar unterscheiden, man kann da nicht alles in einen Topf werfen. Weißt du, das Beklemmende ist, wenn man diese sehr akribischen Studien von Hilgeruber liest, dem bedeutenden, ich glaube, in Köln tätig gewesenen Historiker, das war ein Standardwerk, dann sieht man einfach Denkmuster. Einerseits, man unterschätzt die Russen, ja, die sind ja eigentlich schon erledigt. Das sind so die Halbschlauen, ja, die Untermenschen, hat man gesagt, die können wir unterdrücken. Und gleichzeitig eine völlig übersteigerte ideologische Fixiertheit, der Glaube an die Richtigkeit des eigenen Vorhabens. Und das sind einfach Denkmuster in völlig anderen Zeitumständen. Zum Glück auch mit einer ganz anderen Ausprägung und Auswirkung, aber natürlich in ihrer Gefährlichkeit immer noch vorhanden. Und das ist das, was mich heute so erschüttert. Das ist diese moralische, moralisierende Selbstaufplusterung, gerade auch in Deutschland von Politikern, die die ganze Zeit immer von Verantwortung reden, historische Verantwortung, Moral. Und die muss man einfach wieder mal daran erinnern, aber das müssen eben auch die Deutschen tun, die deutschen Medien. Hey Freunde, mit diesem Moralismus, mit diesem politischen Moralismus, Triumph der Gesinnung über die Urteilskraft, sind wir schon einmal im absoluten Elend gelandet. Und hier, das ist irgendwie wie draußen. Also das motiviert natürlich auch. Ich finde das natürlich auch hochinteressant, diese Debatten zu führen.
Ja, du bist ja ein sehr streitbarer Chefredakteur und du hast den Tonfall in letzter Zeit deutlich angezogen.
Unbedingt.
Ja. Also es sind teilweise Gardinenpredigten, aber notwendige Gardinenpredigten. Lieber.
Reden an die deutsche und die schweizerische Nation.
Ja, und du beschreibst natürlich einen Punkt ganz genau und präzise. Diese Mischung aus Unterlegenheitsgefühl und Größenwahn, aus innerer Verunsicherung und einem ausgreifenden Geltungsdrang unseres politischen Personals, das ja schwer erträglich ist, wenn man die dünne Bohnenstange Merz sieht, wie er sich aufplustert zu einem internationalen Führer. Nun ist der Keir Starmer weggeputzt worden in England. Merz ist ähnlich unpopulär. Wie lange gibst du Merz noch?
Du, ist schwierig zu sagen. Ich meine, das ist ja auch, wenn ich mich hier in der Schweiz umhöre, auch Kollegen der NZZ vor 2 Jahren oder so, da war ja Merz eigentlich der absolute Hoffnungsträger. Man hat gesagt, also wenn der kommt, und übrigens auch bei der AfD hatten sie ja durchaus Sorgen, nicht, wenn da der Merz kommt, dass es dann also abwärts geht. Und das ist schon bemerkenswert, dass hier möglicherweise jetzt etwas stattfindet, ja, gewogen und für zu leicht befunden. Aber bei dieser Politik ist halt immer der entscheidende Punkt, ja, irgendjemand hat die ja gewählt. Also die eigene Regierung ist halt immer ein Blick in den Spiegel. Und manchmal gefällt halt den Leuten den Blick in den Spiegel nicht, beziehungsweise sie erkennen dann erst in der Fürchterlichkeit der von ihnen gewählten Politiker, wie fürchterlich sie selber sind, beziehungsweise dass man es einfach zu wenig ernst genommen hat. Ja, wie kommen jetzt alle etwas aus dieser Sorglosigkeit raus?
Du hast diese wunderbare Formulierung verwendet, ein Moralismus im Stechschritt.
Ja,
und
genau.
Und das ist genau das, was wir jetzt erleben, wenn sich die Leute die Kinnriemen am Helm festzurren an ihren Schreibtischen und Gung-ho machen und losschlagen wollen. Präventiv natürlich, wie du auch richtig gesagt hast, auch damals war ja das Narrativ, wir müssen präventiv die Russen vernichten, sonst schnappen sie uns. Ich wollte noch mal ganz privat fragen.
Ja.
Du arbeitest ja nun wirklich wie ein Besessener mit deinen Videos, der Weltwoche, den Büchern, den Reisen, Familie mit 4 Kindern. Wie schaffst du das alles, ohne dass deine wunderbare Frau Tien dich irgendwann mit einem Weltwochen-Editorial erschlägt? Was ist dein Geheimrezept als Familienvater?
Ich habe mein Holz anfassen. Nein, es ist natürlich schon, ich sage es mal, schwer erträglich, vermutlich mit mir zusammen zu sein. Weil natürlich Journalisten, muss man auch ehrlicherweise sagen, sind sich auch sehr ich-zentriert, narzisstisch veranlagt. Und ja, du, das ist nicht immer so einfach, oder? Und ich kann nicht behaupten, dass ich das alles locker handle. Es hat sicher den Vorteil, dass mein Büro, wir leben ja da am Zürichsee, das ist eine sehr, sehr schöne Gegend und mein Büro ist jetzt nicht mehr das, was du noch kennst, sondern das ist jetzt sehr nahe auch an meinem Wohnort, sodass ich eben, wenn ich früh morgens aufstehe, habe ich eigentlich das Frühstück immer mit den Kindern und der Family und ich schaue natürlich, dass wir die Wochenenden zusammen verbringen können. Aber es ist natürlich schon irgendwo die Krux unseres Berufs, dass es einfach nie aufhört, oder? Du bist immer im Einsatz, aber du musst dich manchmal auch rausreißen,
ja,
dass sich das nicht zu sehr den Ärmel dir reinzieht, weil immer da noch was und das ist eben auch das Interessante, vielleicht auch an Themen, die dich beschäftigen, was ich bei dir schätze, das ist ja auch der doppelte Resonanzkörper, das ist eben nicht der zweidimensionale Journalismus, sozusagen diese mittelalterliche Flächenmalerei, sondern bei dir treten wir ja dann auch etwas in die Körperlichkeit der Renaissance, das skulpturale Schreiben sozusagen, 3D. Und das fasziniert mich natürlich auch. Und Geschichte, Theologie, das Grundsätzliche, das ist natürlich schon auch das, und jetzt nicht im Sinne eines Boosters, so ein bisschen so Opium fürs Hirn, so ein bisschen Amphetamine am Morgen. Ich glaube, eine Beschäftigung mit diesen grundsätzlichen, auch historischen Fragen, hat schon auch irgendwo etwas Verankerndes und etwas auch Beruhigendes. Und man muss immer irgendwie die Mischung finden zwischen dosierter Empörung, Emotionalität, aber man darf dann auch nicht in diese Untergangsbegeisterung verfallen, in diesen Kulturpessimismus, weil das ist ja dann auch wieder eine Überschätzung der eigenen misslichen Lage. Es gab ja schon viel schlimmere Zeiten.
Ja, du hast ja, betonst ja immer wieder das Institut für angewandte, wie nennst du das?
Wirklichkeitsstudien.
Wirklichkeitsstudien und stets gut gelaunt.
Und zuversichtlich.
Und zuversichtlich. Wir sind nicht verloren, ist ein Mantra und das ist eine äußerst christliche Botschaft.
Nein, siehe, die Welt ist nicht verdammt. Natürlich. Albert Anker, der berühmte protestantische Maler, ist jetzt halt kein Katholik aus deiner Sicht, nobody is perfect. Aber weißt du, das ist schon etwas Wichtiges, dass man einfach sagt, das ist jetzt auch bei C.S. Lewis, bei deinen christlichen Reflexionen.
Wunderbar. Er ist ein großer Apologet. Ich liebe ihn.
Groß, groß, oder? Und er stellt sich ja eigentlich gegen diesen reinen Materialismus, gegen den Nihilismus und vor allem gegen einen Gedanken, den wir ja heute immer wieder lesen, dass nämlich Leute da sich aufblähen und behaupten, wir stehen auf der richtigen Seite der Geschichte. Und das ist natürlich, wenn man so will, die geschichtsphilosophische Selbstermächtigung zum Terror. Denn wenn du auf der richtigen Seite der Geschichte stehst, dann ist ja alles, was sich dir in den Weg stellt, in deiner durchschlagenden Richtigkeit, das muss ja dann weggeräumt werden. Dann sind wir wieder bei diesen Vollstreckermaterialismen des 20. Jahrhunderts gegen die C.S. Lewis 1943 noch in Unkenntnis der finalen Konsequenzen angeschrieben hat. Und wir sind heute wieder am gleichen Punkt, nichts gelernt. Das Einzige ist, der Militarismus, den wir heute sehen, ist ein Militarismus ohne Militär. Er hat sozusagen eine Art von skurriler Abstrusität erfahren, aber ich sage einfach, die Lage ist gefährlich. Und dieses Eskalieren des Kriegs in der Ukraine, es würde mich nicht wundern, wenn der Russe irgendwann mal sagt, jetzt reicht's, jetzt knallen wir mal da diesen Fabriken, die da Selenskyj helfen, diesen Nachschublinien, jetzt gehen wir da drauf. Und dass man das überhaupt nicht zur Kenntnis nehmen will. Ja, wir sind auf der richtigen Seite der Geschichte. Brandgefährlich, Matthias. Brandgefährlich. Ich hoffe nicht, dass das kommt.
Also da gebe ich dir recht und viele unserer Hörer geben dir recht. Und das ist das, was ich auch immer wieder anmahne. Weil du jetzt C.S. Lewis ins Spiel gebracht hast, der hat eine ganz wunderbare Apologie mit der Betrachtung über das Erhabene begonnen. Das stand in einem englischen Lehrbuch, ob es das Erhabene gibt. Und er sagt, ja sicher gibt es das Erhabene. Ganz offensichtlich, ganz offenbar gibt es das Erhabene. Also wir haben in unserer Lebenswirklichkeit doch auch immer einen Referenzpunkt. Und deshalb finde ich die Schweizer Hymne, die übrigens eine Kooperation zwischen Katholik und Protestant ist, der Katholik, ein Zisterzienser Mönch, hat die Musik geschrieben und die Worte von Ludwig Bittgruber. Ganz wunderbar, also beginnt mit einem Naturbild.
Trittst im Morgenrot daher, sehe ich dich im Strahlenmeer. Dich, du Hocherhabener, Heiliger.
Genau.
Wenn der Alpenfirn sich rötet, betet, freie Schweizer betet. Gott im hehren Vaterland.
Das ist von einer Innigkeit, ich würde sagen fast pietistischer Innigkeit, die ganz wunderbar ist. Es gab ja auch bei euch Diskussionen über die Hymne, habe ich gelesen, man wollte sie modernisieren. Und da ist mir ein Schreck in die Knochen gefahren. Ich habe dann sofort an den Betonbrutalismus der 1970er Jahre bei uns in Deutschland gedacht. Also ganz schrecklich, ja. Diese Modernisierungswut von Gedichten und Lyrik und ja auch diese verzweifelten, verkrampften Aktualisierungsversuche im Theater und so weiter. Also die Missachtung der Tradition. Wie stehst du zu der Bedeutung von Symbolen? Ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, es war schwer hier in Deutschland eine deutsche Fahne zu kriegen. Ich habe im Kaufhaus laut danach gefragt und habe empörte Blicke geerntet. Wie sieht das bei euch aus?
Gut, ich meine, das ist eigentlich bestürzend.
Ja.
Und jetzt aus der Schweizer Sicht möchte man da eigentlich nur sagen, hey Freunde, wacht auf.
Ja.
Seid ihr da eigentlich von allen guten Geistern verlassen? Oder? Und ich meine, ich sage jetzt mal, vermutlich gilt das für uns beide, ne? Das gilt für uns beide. Wir sind Kinder des ironischen Zeitalters.
Mhm.
Wir sind die Kinder von Woody Allen und wie sie alle hießen, von Monty Python, wo man ja nichts Erhabenes nicht durch den absoluten Schlamm gezogen hat, weil das vielleicht in den damaligen anarchischen Zeitgeist wichtig war, da etwas den Laden durchzulüften. Aber dass man natürlich dann irgendwie auch zu viel durch diesen Fleischwolf, durch dieses Säurebad der ironischen Zersetzung ziehen kann, ist ja auch klar. Und heute ist man dann einfach an einem Punkt, wo man sagen muss, und das ist eben dann das Relevante, wenn du keine Identität mehr hast, wenn du sozusagen dich aus all diesen Vergangenheitsbezügen herausreißt und es am Schluss auch verboten ist, bestimmte symbolische Manifestationen, zum Beispiel eine Flagge rauszustrecken, ja, die Leute schwenken dann schon Flaggen. Natürlich machen sie das, aber das sind dann eben andere Flaggen, die geschwenkt werden. Und das sind dann eben Flaggen, die meistens von bestimmten politischen Interessengruppen den anderen aufgenötigt werden. Und zwar eben in dieser momentanen ideologischen Raserei. Und das ist mein Eindruck von Deutschland, dass in Deutschland wirklich eine schwerwiegende Identitätskrise vorhanden ist, wie wir sie ähnlich in der Schweiz in den 90er Jahren hatten. Das gibt sehr gute Gründe dafür und auch ernstzunehmende Gründe. Aber jetzt ist es höchste Zeit, eine echte Konversation zu führen über das. Und ich glaube, das ist auch im Gange. Das sehen wir natürlich in den Umfragen, das sehen wir in der Verlagerung der politischen Gewichte, dass da unterschiedliche Visionen von Deutschland aufeinanderprallen. Und das ist im Moment eigentlich die interessante Debatte. Aber das, was du schilderst, das ist dann sozusagen die absolute Heimatmüdigkeit oder die Heimatverdrossenheit, die sich hier auch im Stechschritt gewissermaßen manifestiert. Aber das ist jetzt kein sehr verführerisches Angebot.
Mhm.
Rückfall in die Zeit von 33 bis 45, in diesen ganzen sowohl lächerlichen wie auch absolut bedrohlichen und gemeingefährlichen Germanenkult, in dieses Germanengeraune, das auch so totalitär die deutsche Gewachsenheit, die Vielfalt, die Stammesgesellschaft der unterschiedlichen Regionen missachtete, einstampfte. Die Nazis waren ja in dem Sinn ein zutiefst undeutsches Phänomen, weil sie den Regionalisten und Antizentralisten, den Lokalisten und Regionalisten hier dieses Stahlkorsett ihrer Ideologie mit dieser ganzen Symbolik aufzwingen wollten. Und das ist natürlich ein unglaublich interessanter Vorgang. Und jetzt ist man einfach in Deutschland irgendwie dabei, Deutschland irgendwo sich auszutreiben. Aber das wird nicht funktionieren, weil die Leute machen da nicht mit. Das sind Spinnereien in der Blase oben. Aber es ist ein trauriges Symptom irgendwie.
Ich habe hier eine einzige deutsche Fahne bei einem Nachbarn gegenüber gesehen. Ansonsten war hier zappenduster, was das angeht.
Also ich habe jeden Tag eine in meinem Studio, wenn ich meine Filme mache, da meine Videos. Es ist immer eine Deutschlandfahne hinten drauf.
Du hast gleich mehrere Fahnen, weil ihr ja ein Vielvölkerstaat seid.
Ja, genau. Österreich, Liechtenstein, Schweiz, Deutschland.
Genau unsere Hörergruppe, lieber. Du stürzt dich in jedes Gefecht. Also jetzt hast du eine Reihe aufgemacht, Köppel auf dem Campus, im Stil von Charlie Kirk. Prove me wrong. Glaubst du, dass es wirklich noch offene, ungeschminkte Debatten an Unis geben kann oder endet das immer in Cancel Culture? Wie waren deine Erfahrungen?
Es war sehr interessant, es war toll. Es sind auch sehr viele Leute gekommen, etwa 300 an der Uni Zürich.
Okay.
Wir haben intensiv diskutiert, aber es ist dann auch so eine Gruppe gekommen, so ein Chorgesang, die Antifaschisten.
Mm.
Und die haben einfach mit ihren Trillerpfeifen versucht, das Ganze zum Entgleisen zu bringen. Und es ist dann aber immerhin gelungen, ich konnte dann eine Frau aus dieser maskierten, aus diesem Monoblock herauslösen Und ich habe sie eingeladen, ja, da stellen Sie doch eine Frage oder stellen Sie eine These auf, anstatt da in diesem nervtötenden Thrillergesang sozusagen die Gespräche zu sabotieren. Und sie hat sich dann gemeldet.
Ah.
Aber weißt, ich habe mir dann überlegt, stell dir mal vor, man würde so eine Veranstaltung machen und dann käme irgendeine rechtsbürgerliche oder rechte vaterländische Jugendorganisation und würde da, während der linke Referent etwas sagt, mit irgendwelchen Germanenliedern oder aus der Schweizer Befreiungszeit mit den Hellebarden so etwas stören.
Ich sehe Brennpunkte, ich sehe ja. Kommentare, ja, Leitartikel, natürlich. Sondersendungen.
Ganz klar. Und also diese Selbstverständlichkeit, mit der man diese linken Krawallbrüder da machen lässt, das lege ich nicht mal diesen Linken zur Last. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, nur schlechte Chefs. Aber dass man das zulässt, dass das eben politisch geduldet wird, an einer Uni geduldet hat, das ist ja Terror. Meinungsterror, Geräuschterror, auch ästhetischer Terror, wenn man sich da versteckt, hinter welchen Gesichtsmasken. Das ist eine Bedrohung unserer offenen Gesellschaft. Das ist absolut anti gegen alles, was wichtig ist. Darum muss man dagegen halten. Aber eben, leider ist der Trend natürlich so, dass unsere Unis, auch in der Schweiz, so mein Eindruck, immer mehr zu geschlossenen Abteilungen werden. Vor allem die Geisteswissenschaften. Das ist nicht mehr Wissenschaft, das ist dann wirklich nur noch ideologische Selbstbestätigung, das Selbstgespräch der Gleichgesinnten. Und das muss man stören, das muss man produktiv unterwandern. Ich glaube, es ist da eigentlich gelungen. Jetzt versuchen wir da weitere Veranstaltungen zu machen. Ich versuche es natürlich partnerschaftlich mit den Unis. Sage, komm, lasst uns das gemeinsam machen. Ich habe jetzt hier auch die linke Studentenorganisation, habe ich gebeten, das Patronat zu übernehmen. Und ich bin jetzt sicherlich nicht der Wunschkandidat für die, für so eine Debatte. Aber sie haben mitgemacht, sie haben das verteidigt. Sie sind auch gegen Kritik, die wurden ja von den Linksextremen fürchterlich fertig gemacht. Das ist für mich der Lichtblick, dass die Studenten, auch die linken Studenten, stehen geblieben sind, gesagt haben, Köppel, ich bin nicht einverstanden mit dem, was der sagt, aber dass er es sagen kann, dass er damit diskutieren kann, das finden wir super, das ist unsere Uni und das finde ich großartig, auch wenn es da Störenfriede gibt.
Ja, du hattest mein Buch über Deutschland angesprochen. Es hieß ja unter Wir Deutschen, warum die anderen uns gern haben können. Und es gab eine ganze Menge von Gründen damals, 2006, in dieser Leichtigkeit und in diesem freundlichen Patriotismus, den wir der Welt dargeboten haben. Das war damals so die Stimmung, ja. Es gab wirklich Gründe, uns gern zu haben. Es funktionierte mehr oder weniger alles. Und mit diesem Schwung bin ich dann zurückgekommen nach Deutschland, um das Kulturressort zu übernehmen. Ja, Tradition. Chesterton sagte mal, Tradition ist Demokratie mit den Toten. Das heißt also auch, dass unsere Vorväter und die vergangene Generation ein Wörtchen mitzureden haben, dass deren Erbe wichtig ist und dass wir das nicht einfach leichthändig auf den Kompass schmeißen sollten. Also das als kleine Verteidigung für Deutschland. Und seitdem gab es tatsächlich eine Höllenfahrt. Wir sind von einer versteckt operierenden, aber sich in alle Kapillaren ausdehnenden linksgrünen Ideologie und einem Beamtentum heimgesucht worden und fahren das Land derzeit vor die Wand. Du sagtest mal, du würdest sogar mit dem Teufel ein Interview machen. Wer wäre für dich der absolute Traumgast, den sonst keiner kriegen würde, lebend oder historisch?
Am Ende der Sendung fällt mir das dann vielleicht ein. Das ist doch schwierig zu sagen. Da gibt es so viele. Also ich meine, natürlich müsste man mit einem Hitler ein Interview machen. Ich meine, das ist ja sozusagen der absolute Teufel, den es überhaupt nur gibt. Und da bin ich geprägt durch einen Karl Barth, den Schweizer Theologen, der diesen großartigen Text geschrieben hat, 1922, Römerbrief, Paulus. Und da kommt diese Passage über die christliche Ethik. Und dieser Wahnsinnssatz, nach dem Ersten Weltkrieg geschrieben. Sinngemäß, die Lebensproblematik eines Lenin, und das hat dann da so eine Schurkengalerie aufgezurrt, den Hitler gab es da noch nicht, 22 war noch kein richtiger Faktor. Die Lebensproblematik eines Lenin, eines Genghis Khan, eines Bethmann Hollweg, und dann hat er noch einen oder zwei genannt, das ist die Lebensproblematik eines jeden Menschen, einfach ins Groteske überzerrt. Darum maße sich niemand an, von den flachen Anhöhen der Moral auf andere herunterzupredigen. Also das ist natürlich die ganz konsequente protestantisch-kalvinistische Sichtweise. Wir Menschen sitzen alle in der gleichen Tinte. Und wer glaubt, er sei jetzt moralisch, ich weiß, das schockiert viele, wenn man sagt, er sei moralisch erhaben über die Hitlers und die Genghis Khans und die Stalins und wie sie alle heißen. Einfach diese nagende Frage im Kopf, ja, bist du sicher? Bist du sicher, dass du dich nicht hättest verführen lassen von der Macht? Unter diesen Umständen wärst du vielleicht noch viel schlimmer gewesen. Und diese Anmaßung, sich immun zu fühlen gegenüber dem, was man vielleicht auch als das Böse bezeichnen kann, ohne jetzt hier in eine Moraltheologie auszubrechen, das ist ja genau die Conditio Humana, diese Verführbarkeit. Und das große Missverständnis besteht eben darin, wenn man mit diesen sogenannten Bösewichten, die auch solche sind, wenn man mit denen redet, dann heißt das ja für viele, ja, jetzt gebt ihr dem noch eine Plattform, jetzt wird er verharmlost. Und das ist das große Missverständnis. Denn indem man sich mit diesen Figuren auseinandersetzt, das waren alles Menschen, Menschen wie du und ich. Und hier hat eben C.S. Lewis auch einen ganz brillanten Gedanken gebracht. Er hat gesagt, dieser Fortschrittsmythos, der Evolutionismus, der Glaube, dass die Geschichte nach oben geht, auch im Stile einer moralischen Veredelung, und wir Heutigen, wir sind natürlich gefeit vor den Verbrechen und den Irrtümern unserer Vorfahren, das ist die größte Täuschung, die immer wieder zu diesen Verbrechen führen kann. Also da geht es um etwas ganz Wichtiges, den Moralismus innerhalb des Menschen zu bekämpfen. Ich möchte noch etwas sagen zu deiner Überleitung mit deinem Buch zu dem Deutschlandfahnen. Wenn wir es ein bisschen aus der Aufgeregtheit herausnehmen, aber ich weiß nicht, wie du das interpretierst, das ist doch meine Theorie. Deutschland hat ja wirklich eine sehr gebrochene Nationalgeschichte. Oder die Schweiz ist ein nationalliberaler Nationalstaat. Der Nationalismus und der Liberalismus im 19. Jahrhundert haben eine demokratische Staatsform ergeben, die funktioniert hat in den Stürmen der Geschichte. Deutschland, Italien, andere Länder, auch Frankreich, dort ist das nicht so. England hatte das auch, Amerika auch. Da ist der Nationalismus und der Liberalismus zusammengegangen.
Ja.
Aber in Deutschland ist das gescheitert, hat das nicht funktioniert. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist das natürlich dann in einer Hypertrophie des nationalistischen Wahnsinns in die Hölle hineingeritten worden. Mit dem verständlichen Resultat, dass die Deutschen gesagt haben nachher, abfahren mit diesem nationalen Getue, mit diesem Germanenkult, mit diesen Fahnen, ich will von dieser Scheiße nichts mehr sehen, ab sofort Deutschland hat seine Existenz verwirkt, Deutschland ist Bullshit, Deutschland ist verfemt, jetzt sind wir Europäer.
Dann hätte Hitler natürlich recht gehabt, ne? Der sagte, die Deutschen haben es nicht verdient.
Ja, natürlich. Er hat das alles verseucht. Und mir hat Otto Graf Lambsdorff hat mir das sogar so mal eindringlich aus seiner Biografie erklärt. Er hat gesagt, ich bin als stolzer Deutscher, habe ich die Fahnen getragen, ich kam als Krüppel aus dem Krieg zurück und das war für mich alles verseucht. Ich habe größtes Verständnis, dass man in Deutschland, natürlich, ich meine, was habe Verständnis? Ist ja völlig irrelevant, ob ich Verständnis habe oder nicht, was da der Schweizer verzapft. Aber es ist ja logisch, dass man hier dieses Nationale, diese Droge auch, dass man die kritisch betrachtet. Im Osten war es anders mit der Sowjetunion. Die ist abgestorben und die wollen dann Deutschland zurück. Die sind dann sozusagen in Deutschland angekommen nach dem Kalten Krieg. Und in Deutschland hattest du in Westdeutschland den Vaterlandsersatz EU und Amerika. Das sind dann eben Björn Höckes deutsch sprechende Amerikaner, was er natürlich völlig denunziert. Aber ich muss dir sagen, ich bin ja auch ein Amerika-Fan. Auch wenn es da Regierungen gibt, wie die von Joe Biden, da möchte man sich dann auch nur noch schämen. Aber man darf ja nicht alles immer in einen Topf werfen. So. Also Amerika, Europa, das war ein echter auch Vaterlands- und Inspirationsersatz in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber jetzt, und das ist das Problem, und du hast hier den Anfang natürlich gespürt, dass immer mehr Deutsche gemerkt haben, mit diesen Ersatzvaterländern
kommen wir nicht weiter.
Kommen wir nicht weiter. Ja. Dieses Deutschland gibt es eben doch noch. Hitler hat es auch nicht geschafft, dieses Deutschland kaputt zu reiten, weil es ist eben mehr als diese narzisstische Germanennabelschau von diesen Vollidioten, man muss es so sagen, die sich dann mit Deutschland verwechselt haben. Sie haben zwar sehr viel kaputt gemacht, aber es ist ihnen zum Glück nicht gelungen, Deutschland in einer Art und Weise zu vernichten, wie sie es am Schluss vielleicht gewollt haben. Diese Wir-schaffen-das-Nationalsozialisten, die sich zugetraut haben, am Schluss gegen die ganze Welt Krieg zu führen. Ich meine, das muss man sich mal vor Augen führen. Das ist der zur Kenntlichkeit entstellte Exzess des deutschen Größenwahns. Und nach dieser Episode müsste jeder Deutsche sagen, wir haben großartige Leistungen. Wir haben Unglaubliches zustande gebracht. Paul Ehrlich, einer der ganz großen Forscher, IG Farben, diese größte Firma der Welt, Höchst und so weiter. Tüchtigkeit vom Allerschönsten, vom Größten, kulturell. Aber in etwas haben wir versagt in der Außenpolitik. Da sollten wir vielleicht mal die Klappe halten, da sollten wir mal über die Bücher gehen. Und dass man mit dem ein Problem hat, und dass man diese Droge nicht noch einmal aufkommen lassen will, das ist so. Aber du hast, genau wie du es gesagt hast, du kommst mit den Ersatzvaterländern nicht mehr weiter. Amerika, die Interessen richten sich zum Teil gegen Deutschlands Interessen. Die EU ist vom Versprechen zum Trümmerhaufen geworden. Und jetzt plötzlich ist man wieder konfrontiert mit diesem Versehrten, mit diesem Gebrochenen, mit diesem kaputt verpolitisierten Deutschland. Aber es sind eben wir. Und da muss man sich aus deutscher Sicht mit diesem gewachsenen, geschundenen und sich auch selbst geschunden habenden Organismus oder wie man das immer nennen will, dieser Schicksalsgemeinschaft, man muss sich mit der bis zu einem gewissen Grad versöhnen, ohne über das Dunkle hinwegzusehen. Und das ist der Stress, den ihr heute habt. Das ist das, wo sie die Funkstörung haben zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland. Darum können sie nicht reden mit Höcke und mit Kubitschek und wie sie alle heißen.
Was du gemacht hast.
Ja, weil da sage ich, das sind die Schmerzensdeutschen, das sind die Leidensdeutschen, die diesen Heimatverlust stärker spüren. Und anstatt sich daran die Schuhe abzuputzen und sich lustig zu machen oder den Staatsschutz aufzubieten, könnte man vielleicht mal auf die Idee kommen, eine nationale Konversation darüber zu führen, wer die Deutschen eigentlich sind und wer sie sein wollen in dieser komplett verrückten Welt.
Die ewige Frage, was ist des deutschen Vaterland? Immer noch. Das Schlimme ist an diesen vergangenen Verbrechen, dass er immer als Rückfallpunkt benutzt wird, um alles zu canceln und zu muten, was irgendwie mit rechts zu tun hat. In dieser Begriffsverwirrung, dass man jetzt den Internationalsozialismus sozusagen ausprobieren will. Also es gibt keine Nation mehr, sondern es gibt nur noch Völkergemeinschaften. Das Bedrückende für uns Deutsche und auch für euch Schweizer ist natürlich die Bürokratie in der EU, die ja massiv auch den Krieg betreibt. Ja, und du hast sehr richtig in deiner Sendung gesagt, das große Resultat dieser Bürokratisierungs- und Vorschriftenwut in Brüssel ist dieser merkwürdige Deckel, der an der Flasche klebt, während China gerade den leistungsstärksten Computer der Welt entwickelt. Das ist so die Lage.
Bei uns ist die PET-Flasche und ich habe mal gesagt, das ist eben typisch, Flaschen produzieren Flaschen.
Ich will noch mal zurück ein bisschen ins Private. Du bist weise geworden mit 14 und hast dich hochgekämpft. Wie sehr prägt diese frühe Härte noch deinen Blick auf Resilienz und Cancel Culture und Safe Spaces und den Wettkampfspirit jetzt erst recht?
Ja, gut, das Leben stößt einem auch zu, oder? Man sucht sich das ja nicht alles aus. Mhm. Gewisse Sachen kannst du beeinflussen, anderes nicht. Ja, stimmt. Wir hatten so Schicksalsschläge in der Jugend. Wir hatten eigentlich eine sehr schöne Jugend. Meine Eltern hatten ein bisschen Stress. Die haben sich dann irgendwann scheiden lassen. 74 war 9. Mein Bruder war damals 19. Und meine Mutter hat das einfach nicht verkraftet. Und das ist ja bekannt. Die hat sich umgebracht, als ich 13 war. Weißt du, am 4. Dezember 1978. Und ich kann mich natürlich noch genau an diesen Tag erinnern, an diesen Montag. Mhm. Ich bin in die Schule gegangen. Ich habe am Vorabend mit meiner Mutter noch Scaramouche, der Bandit, mit, glaube ich, Jean-Paul Belmondo, mir angeschaut. Gehe am anderen Morgen in die Schule und habe ich gemerkt, irgendwann gegen Mittag, da stimmt was nicht. Meine Lehrerin schaut mich mitleidsvoll an. Meine Tante kommt ins Schulzimmer und sagt, ja, ich müsse jetzt nach Hause gehen. Und bei der Verabschiedung sagt die Lehrerin, also dann noch alles Gute, Frau Zumkehrer, das ist der Mädchenname auch meiner Mutter gewesen, auf alles Gute. Und dann komme ich also hier zu meinen Großeltern nach Hause, die lebten, das sind die Auslandschweizer, die in Königsberg aufgewachsen sind und so. Und dann habe ich einfach gemerkt, das ist jetzt sozusagen Tschernobyl. Das ist jetzt der große Atombombeneinschlag, das ist die absolute Katastrophe. Meine Mutter ist gestorben, meine Großeltern, Großvater bewundert von mir, die Großmutter in Tränen aufgelöst, um Fassung ringend. Und jetzt ist ja hochinteressant, was passiert da in dem kindlichen kleinen Verstand. Also das war das erste Gefühl, das ich da hatte, neben der Trauer. Ich hatte einfach das Gefühl, ja jetzt wollen alle so trauern. Jetzt kannst ja du nicht auch noch trauern in diesem ganzen himmeltraurigen Elend. Jetzt muss doch irgendeiner, muss doch jetzt hier den Cheerleader geben. Ich finde das ja auch schlimm mit meiner Mutter. Ich habe sie sehr geliebt und vermisse sie gelegentlich. Aber es ist eine Tatsache. Sie ist jetzt tot. Sie hat sich entschieden zu gehen. Sie hat das nicht mehr ausgehalten. Ja, okay. Und jetzt? Jetzt müssen wir doch zusammenhalten mit der Family. Jetzt müssen wir hier zeigen. Und jetzt musst du doch Gegensteuer geben. Jetzt musst du erst recht. Und ich weiß noch, die haben mir gesagt, ich müsse jetzt die ganze Woche nicht in die Schule gehen. Ich bin am Dienstag, Mittag bin ich wieder in die Schule gegangen. Und jetzt gehst du in die Schule und jetzt sage ich noch etwas anderes. Und dann sind meine Leistungen nach oben gegangen.
Ach ja.
Weil das natürlich auch eine Belastung für mich gewesen ist mit deiner psychisch angeschlagene Mutter. Und mit dem musst du einfach fertig werden. Und ich sage nicht, das ist nicht das Rollenbild, das ich da jetzt herumposaunen will. Das ist meine subjektive Erfahrung. Ich bin völlig normal aufgewachsen. Dysfunktional, funktional, wie alle auch. Aber das, was mir dieser Fall gezeigt hat, das ist ein Geschenk, deine Lebenskraft. Du weißt nicht, woher das kommt. Der andere wäre vielleicht zerbrochen, hätte es nicht ausgehalten. Wäre in die Drogen abgestürzt und so weiter. Das glaubten sie immer bei mir. Oh, der Roger, der wird noch in die Drogen abstürzt, weil ich lange Haare hatte.
Ja.
Die habe ich einfach gegen die allgemeinen Kleiderregeln verstoßen. Ich bin immer schon damals antizyklisch gegangen. Also für mich ist diese Erfahrung entscheidend, dass eben auch in den schlimmsten Zeiten musst du das Positive sehen und geht's weiter. Und in jeder Katastrophe liegt auch die Chance für etwas Grossartiges. Was war das Grossartige damals? Und ich will nicht pietätslos klingen. Das Grossartige war, dass ich mit meinem 10 Jahre älteren Bruder und seiner Freundin, in die ich noch heimlich verliebt war, eine WG gebildet habe. Eine Schicksalsgemeinschaft. Sie war 19, mein Bruder 23, ich 13. Und wir haben das zusammen geschafft. Und wir haben auch die Großeltern wieder hingekriegt und haben denen auch gesagt, wie es läuft. Und wir haben profitiert von unserer Tante, von unserem Onkel. Und wir haben diesen Zusammenhang gelebt in einer Familie, die einen ganz merkwürdigen Weg gemacht hat aus dem Zweiten Weltkrieg. Auslandschweizer, immer Deutsch gesprochen, in der Schweiz. Sie waren die Außenseiter. Mein Vater Unternehmer, auch nicht ein Ortsansässiger. Wir waren immer etwas die Sonderlinge. Aber wir haben uns hier zusammengerauft. Und das ist für mich das Wichtigste. Das muss man auch publizistisch und journalistisch gegen diese Wehleidigkeit und gegen diese Neigung des Menschen, sich in den Schmerz und ins Leid fallen zu lassen, musste die Botschaft setzen, Freunde, es ist zwar schlimm, richtig, aber bitte, es geht weiter. Und jeder von uns kann einen Beitrag leisten. Und ergebe dich nicht, kapituliere nicht vor dem Negativen, vor dem Nichts, vor dem Tod, vor dem Schlimmen.
Also eine sich wiederholende Bemerkung von dir ist, es ist ein Wunder, dass wir leben.
Ja.
Zwischen zwei Finsternissen, dass wir leben.
Ja.
Und vor allen Dingen jetzt vor dem Hintergrund dieser bedrückenden Erfahrung, wenn du morgens sagst, es ist nicht verloren und es geht weiter und wir können zuversichtlich bleiben, bekommt das natürlich eine ganz andere Tiefe.
Aber das ist ganz wichtig. Du hast mich jetzt da gefragt.
Ja.
Ich will jetzt das nicht da als Schwimmabzeichen vor mir hertragen. Ich sage jetzt, jede deutsche Familie, die ich kenne, hat natürlich noch viel schlimmere Dinge erlebt in ihrer Lebenszeit. Ich meine, das sind Familien, die den Krieg erlebt haben. Das sind Familien, die mit der Tatsache sich anfreunden mussten, dass der Großvater, den sie geliebt haben, bei dem sie auf dem Schoß gespielt haben, oder der Vater, dass die durch ein System zu Schlechtern gemacht worden sind, verfemt, der Verachtung preisgegeben, die selber mit dem gar nicht zurande kommen konnten, über das man nicht reden konnte. Und diese Brüche musstest du erdulden und das musstest du überwinden in einer Zeit, als Deutschland in Trümmern lag, und zwar im Wortsinn. Das war ein Trümmerhaufen. Verglichen damit bin ich im absoluten Paradies aufgewachsen und dass man Familienangehörige erlebt, das ist schlimm, ich will das nicht herunterspielen, ist eine Katastrophe. Aber es ist auch eine Tatsache, bitte jede Melodramatik hier sich abschminken, jede Art von Einbildung. Es gibt noch viel Schlimmeres und Kinder haben noch viel Schlimmeres erlebt. Und wenn man will, kann man darin auch einen Gottesbeweis sehen, diese Lebenskraft der Kinder, die eben unabhängig vom Schicksal ihrer Eltern mit dem Wunder des Lebens ausgestattet worden sind, das eben stärker ist als der Tod, als das Nichts. Und das ist die große Erzählung, die wir hier haben. Das ist die Geschichte, die es immer wieder sich vor Augen zu halten gilt. Siehe, die Welt ist nicht verdammt. Es gibt etwas und nicht einfach nur nichts. Und der Tod, das Nichts, die Vernichtung, die Zerstörung, der Mensch, die Macht, die Grausamkeit, das ist nicht das letzte Wort in der Geschichte. Es gibt da oben eine wohlwollende, uns zugeneigte Macht, die alles übersteigt. Weil wenn es die nicht gäbe, hätte sich der Mensch vermutlich schon längst mehrmals ausgerottet.
Oh ja. Mein Vater hat seine Mutter verloren, als er 14 war. Und plötzlich musste er sozusagen als ältester der Brüder, große Geschwisterschar, die Mutter ersetzen, musste die Hausaufgaben kontrollieren und so weiter. Ja, also er musste auch damit fertig werden. Aber da du den Film Scaramouche erwähnt hattest, du bist ja dann weitergegangen und hast studiert und hast schon angefangen, in der NZZ Filmkritiken zu schreiben. Und wie groß dein Filmwissen ist, wird ja sehr, sehr oft klar. Ich erinnere mich an unser Gespräch mit Uwe Tellkamp, der zu unserer beider Verblüffung großer Western-Fan war.
Italo-Western vor allem, ja.
Ja, und du hast da ganze Dialogzeilen aus Spiel mit das Lied vom Tod genannt. Ne? Also, wo sind die drei Männer? Ja, die stecken in drei Mänteln und in diesen drei Männern stecken drei Kugeln.
Ja, okay.
Also, war ein ganz wunderbares Gespräch. Ja, du warst Sportreporter und Filmkritiker, hast deinen Abschluss gemacht und hast dann sehr schnell einen Chefredakteursjob gekriegt bei dem Tagesanzeiger, ne?
Ja.
Ja, und dann das große Abenteuer Welt. Ich habe dich erlebt damals als unglaublich gewinnenden und menschenfängerischen Gastgeber in einer großen Party, die du ausgerichtet hast in Berlin, da in der Niebuhrstraße, ne? Oder in
Leibnizstraße, das war mein 40. Geburtstag, war das.
Ja, und jetzt hast du gerade deinen 60. gefeiert. Mensch, ist das lange her, du, die Zeit vergeht.
Ja, ja.
Aber
also diese Geburtstagsparty, das gab ganz denkwürdig. Das war ja die Wohnung von Adele Sandrock, das war die Geliebte von Arthur Schnitzler, eine bedeutende deutsche Stummfilmschauspielerin.
Ja.
Und das ist eine riesige Wohnung, die ich ja verdankt habe dem Klaus Wowereit. Weil ich habe den zufällig an dem Tag kennengelernt, den Klaus Wowereit, habe ich mir ihm vorgestellt. Ich bin da der neue Journalist bei der Welt und Sie sind ja der Bürgermeister. Und dann hat er mich gefragt, wo ich wohne. Habe ich gesagt, ja, ich wohne da in der Mommsenstraße. Und sagte, ah, ich habe gerade eine Wohnung angeschaut, Ecke Mommsen, Leibnitz, aber die sei da zu groß für ihn. Aber vielleicht könnte ich mir die mal anschauen. Und dann habe ich die gesehen und gesagt, das ist der nackte Wahnsinn. So etwas habe ich noch gar nie gesehen, dass es solche Wohnungen gibt.
Ja.
Und habe dann meinen Bruder gefragt, du, soll ich das mieten? 2300 Euro im Monat. Und dann hat er gesagt, ja gut, wie groß ist sie? 450 Quadratmeter. Ja gut, ist zwar völlig geisteskrank, aber du weißt, du einmal im Leben, da kannst du auch mal so eine Eskapade erleben. Nein, und dann war dieser Geburtstag und da hatten wir so eine Art Empfangssalon. Und dann standen also auf engstem Raum Frank Schirmacher, Martin Walser. Und Schirmacher hat ja Walser ans Messer geliefert mit diesem Tod eines Kritikers.
Oh ja.
Und dann kam der damalige Schweizer Justizminister Christoph Blocher, der ein ganz grosser Walser-Fan ist, kam hinein. Und neben Schirmacher stand noch Roger Döweck, der dann Chef des Schweizer Fernsehens wurde. Und da kam also Blocher hinein, da habe ich ihm gesagt, ja Christoph, siehst du da, das ist jetzt also der Martin Walser da. Und da steht der Schirmacher, das ist ja der, der den Walser so angegriffen hat, wegen dem Antisemitismus, dem Tod eines Kritikers. Und dann Blocher in seiner Art, wo ist da dieser Mann, der da primitiv den Martin Walser, diesen großartigen Journalisten, angepöbelt hat? Und dann ist er sofort zu Schirmacher gegangen. Und dann haben sich die also höchst angeregt unterhalten. Und am Schluss sind all diese deutschen Journalisten zu mir gekommen und gesagt, aber Sie, da Roger, oder Sie haben immer Sie, Roger, dieser Christoph Blocher, also den haben wir ja gelesen, das sei ein ganz finsterer Populist und so ein Rechter und Rechtsaußen. Sie, das ist ja ein unglaublich gewinnender, hochintelligenter Mann. Dann habe ich gesagt, oh mein Gott, was für ein Wunder. Die Deutschen erleben sozusagen den Sonnenuntergang ihrer Vorurteile. Und ich kann das noch quasi als Zeuge hier begutachten. Und da habe ich auch gemerkt, oder, es gibt doch nichts Verrückteres als diese Vorurteile. Aber ich habe mich natürlich damals auch noch nicht getraut, wie heute mit dieser Unabhängigkeit einfach so mal zu sagen, so, jetzt rede ich mal mit den wirklichen Teufeln. Ich war damals natürlich auch noch viel stärker eingebettet in diese Political Correctness, aber ich habe mich wenigstens ein bisschen freigeschwommen von diesem Unsinn.
Also bist dann zur Weltwoche gegangen, hast eine neue Unabhängigkeit erfahren. Wie verändert sich da die Lage? Also du bist nicht mehr vom CEO abhängig und so, sondern du führst deinen eigenen Laden. Ich kann mir denken, dass es natürlich auch ein großes Risiko ist, ne?
Ja gut, als ich damals gegangen bin, ich war ja vorher Angestellter, dann war ich 3 Jahre bei der Welt und dann, als ich zurückkam, machte die Weltwoche wieder ein paar Millionen Verlust pro Jahr. Und das war eigentlich der Punkt. Und dann habe ich das übernommen und habe damals ein großes, breites Aktionariat gegeben mit verschiedenen Financiers. Es gab da so Anleger, einen sogar ehemaligen Verleger einer Zeitung in der Schweiz, der da zusammen mit einem anderen, einem Tessiner, Tetamanti, die hatten die Mehrheitsaktien für die Weltwoche. Da gehörte noch der ganze Jean-Frey-Verlag dazu mit Bilanz und vielen weiteren Titeln. Und dann hat mich eben diese Besitzer gefragt, ob ich zurückkomme aus Deutschland. Und ich hatte ja dort einen 3-Jahres-Vertrag bei der Welt und Matthias Döpfner hat mich dann noch einen 5-Jahres-Vertrag unterbreitet. Da hätte ich dann Chefredakteur von Welt und Welt am Sonntag werden sollen bis 2012. Mhm. Und gleichzeitig hatte ich dann diese Offerte, in die Schweiz zu kommen als Unternehmer. Sie haben gesagt, also wenn Sie zurückkommen, dann können Sie die Weltwoche aus unserem Verlag herauslösen. Sie müssen einfach einen Vertrag unterzeichnen, dass Sie die nicht gleich nach einem Jahr weiterverkaufen und sie quasi so schnell aufhübschen und sanieren, weil das ist es uns nicht wert. Wir möchten, dass da eine unabhängige Zeitung, in der auch bürgerliche Stimmen, konservative Stimmen zu Wort kommen, also meine Linie im Grunde genommen, liberal-konservativ, dass diese Zeitung auch mutig ist, Missstände aufzudecken, wie der Spiegel früher. So hat man immer gesagt, der Spiegel in den 60er Jahren, Augstein, schreiben, was ist. Da habe ich gesagt, ja gut, das mache ich. Ich komme, da muss ich mich in mehrfacher Millionenhöhe verschulden. Ja, und da bist du gezwungen, in die Gewinnzone zu kommen und Profit zu erwirtschaften. Das ist uns gelungen seit 20 Jahren. Auflage könnte etwas höher sein. Wir haben auch verloren. Wir sind jetzt sicherlich online sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, auch aufgrund dieser Videoformate. Aber es ist ein anspruchsvolles Business. Meine Familie war dagegen. Also mein Onkel, ja, mein Bruder hat gesagt, bleib in Deutschland. Das ist der beste Job, den du je haben kannst. Du verdienst wahnsinnig viel. Das ist hoch angesehen. Die Weltwoche, das ist ein flügellahmer Apparat, den bringst du nicht mehr hoch. Aber ich muss dir sagen, diese Unabhängigkeit als Unternehmer zum Erfolg, verdammt, das ist das Beste. Das gibt dir eine große Kraft, das gibt dir aber auch eine Verantwortung und du bist dadurch einfach natürlich auch verzweifelt manchmal und siehst den Ausweg nicht und weißt, es gibt keine Entschuldigung. Du kannst dich über niemanden beschweren. Es gibt keine schlechten Mitarbeiter, es gibt nur den schlechten Chef. Das ist der Punkt. Ja, natürlich, wenn ein Mitarbeiter nicht gut ist, ja, wer hat ihn dorthin gestellt? Wer hat ihn angestellt? Ja, du bist der Chef. Es gibt keine Entschuldigung. Du kannst nicht sagen, jo, dieser Trottel, ja, und dieser Verlagschef da und diese Konzernfritzen da und die Anwälte. Nein, du bist es. Your ass is on the line. Und diese Unabhängigkeit, das ist unsere Stärke. Und da sage ich, ja, die Weltwoche ist unabhängig. In der Weltwoche ist es möglich, dass auch ein Wladimir Putin gut wegkommt.
Ja.
Wo ist das Problem? Haben Sie mit dem ein Problem? Muss ich mir jetzt irgendwie befehlen lassen von irgendeinem Fatzke, der von nichts eine Ahnung hat, aber nur seine ganze aufgeplusterte Empörung, der muss mir jetzt diktieren, was ich darüber zu denken und zu schreiben habe. Mit wem ich ein Interview machen darf? Oh, wie kann der nur mit Björn Höcke? Ich meine, was ist denn das eigentlich für eine Vorstellung? Die Frage ist doch, warum mache eigentlich ich das? Warum bin ich einer der ganz wenigen, der schreibt, also Putin, Entschuldigung, der hat ja nicht alles falsch gemacht. Und da kann man auch Dinge lernen von dem und respektieren. Und diese ganze billige Herablassung, wieso darf ich das nicht sagen? Da kann ja einer sagen, ich liege falsch. Wieso muss man canceln? Und nur der letzte Punkt, du hast diese Cancel Culture angesprochen. Ich sage dir, die Cancel Culture, die steckt ganz tief in jedem Menschen drin. Der Scheiterhaufen, der gab es schon immer. Die Kreuzigung, den wilden Tieren zum Fraß vorgeworfen, die alten Perser haben dich mit Insekten in so einen Honigbaumstamm hineingenagelt. Das ist die Cancel Culture der Antike. Die hat sich natürlich humanisiert. Heute ist das nicht mehr die Form. Der Scheiterhaufen funktioniert anders. Aber das steckt ganz tief im Menschen drin. Und unsere Aufgabe als Journalisten besteht darin, diesen Inquisitoren, dieser Cancel Culture, diesen Typen immer wieder die rote Karte zu zeigen.
Na, ich habe das ja hier auch am eigenen Leib erlebt, selbst in der Provinz. Und wenn du in Wikipedia schaust, das ist ja wirklich eine Toilettenwand. Und da genügt die Zuschreibung als Rechter, um dich aus dem Diskurs zu entfernen. Leider ist es so, dass es da doch eine schweigende Mehrheit gibt, die einfach zuschaut. Auch in der Corona-Geschichte und so weiter. Also Verweigerer werden sofort sozial geächtet. Und das ist heute wahrscheinlich die Form der Folter, ja, die komplette soziale Ächtung. Aber die Weltwoche, in meiner Zeit beim Stern gab es immer das Wort von der Wundertüte. Ja, ein Blatt muss die Wundertüte sein, muss wirklich querbeet gehen. Und die ist es gelungen mit der Weltwoche. Wie würdest du die Weltwoche beschreiben, wenn sie ein Mensch wäre?
Ja, lustig, humorvoll, vielseitig interessiert, eklektisch und immer widersprechend. Und es den anderen nicht allzu leicht machend, aber das nicht aus dem Geist sozusagen des inneren Flammenschwerts der absoluten Letztgewissheit, sondern auch mit einem gewissen spielerischen, aber auch ernsthaften Insistieren auf der anderen Sicht. Und diese Cancel Culture, unkonventionell sein, sich die Freiheit herausnehmen, andere Dinge anders zu betrachten, die geistigen Freiheiten ausnützen, die man als Journalist hat, die Narrenfreiheit. Zur Cancel Culture noch dies. Jede Person muss sich selber überlegen für sich selbst, kann ich es mir erlauben, in einer bestimmten Situation Menschen zu widersprechen, eine andere Meinung zu haben, Positionen zu vertreten, von denen ich weiß, dass sie irritieren, dass sie anstoßen, dass sie nicht einfach akzeptiert werden. Und du kannst nicht erwarten, dass alle immer deiner Meinung sind. Im Gegenteil, die Leute verteidigen ihre Sicht, sie sind verunsichert, wenn eine andere kommt. Und das ist natürlich als Geschäftsmann schon wichtig, auch als Journalist. Du musst dir immer die Frage stellen, kann ich diesen Kampf bestehen? Überlebe ich das? Oder machen Sie mich kaputt. Stellen Sie mir die Wirtschaft ab. Das heißt, du musst natürlich deine persönliche Unabhängigkeit und Verwundbarkeit, das musst du schon in Rechnung stellen. Und man darf da nicht, ich sag mal, allzu selbstherrlich und moralisierend auftreten und sagen, ja gut, ich habe einfach Recht und geschehe, was wolle. Das kann man schon machen. Der eine fragt, was kommt danach, der andere fragt nur, was ist Recht, also unterscheidet sich der Freie von dem Knecht. Aber man hat vielleicht auch Verantwortung für eine Familie, für eine Firma. Also ich muss mir das auch überlegen, in welche Kämpfe ich gehe. Und ich muss auch vorsichtig sein und kann nicht einfach machen, was ich will. Und manchmal war ich auch schon feige und habe nicht die Lösung gefunden. Aber ich glaube, wir leben jetzt eben in einer Zeit, in der tatsächlich hier wieder etwas in Gang kommt. Das Packeis löst sich auf. Und ich kann eigentlich nur ermutigen, speak up, und wenn dich irgendeiner ausgrenzt aus einem Club, ja gut, bei so einem Club da willst du gar nicht Mitglied sein, dann geht halt eine andere Türe auf. Und am Schluss, wenn dich alle ausschließen, dann musst du deinen eigenen Club gründen. Das ist dann die unternehmerische Perspektive.
Ja, das sind natürlich Petitessen. Aber es geht mir da um den Irrsinn, dass die Leute genau das machen, wovor sie immer so dröhnen waren. Lieber, ich danke dir sehr und ich hoffe, euch hat's gefallen, Freunde. Das war der großartige Roger Köppel.
Danke, tschüss.
Ja, mit der Schweizer Nationalhymne angefangen und hören mit der deutschen auf, die auch ganz schön ist. Also das war's wieder mit Matussek und wir hören uns wieder am nächsten Freitag bei Matussek im Kontrapunkt. Bis dahin, tschüss. We'll be right back.